sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie schön, dich zu sehen.
Ja. Finde ich auch. Alles Gute zum Vatertag. Heute ist Vatertag, an diesem Tag, an dem wir aufnehmen.
Ja, danke schön.
Aufnehmen.
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Danke. Dankeschön. Ja, oh Gott. Es passt zu unserem Thema heute, weil wir sprechen wollen über Schreiben mit Kindern, Schreiben mit Familie und alles, was damit zusammenhängt, was ja im Moment nicht nur wegen Vatertag, sondern insgesamt auch der mangelnden Betreuungsangebote für Kinder im Augenblick super aktuell ist.
Ja, das stimmt.
Ja, sag mal, hast du eigentlich Kinder?
Lass mich mal überlegen. Ja, ich habe Kinder. Ich habe 2 Kinder. Die sind nicht mehr ganz klein. Deswegen dachte ich auch am Anfang, als es so losging und klar ist, die werden jetzt eine ganze Weile nicht regelmäßig in die Schule gehen, dass das in meinem Arbeitsalltag nicht so einen Unterschied machen wird. Die sind 9 und fast 12, also weitgehend Selbstversorger, wenn man so will, und nicht mehr besonders betreuungsintensiv. Aber habe dann doch festgestellt, dass das ein Irrglaube war, ein Fehlschluss. Und das ist nichts, was man jemals Kindern zum Vorwurf machen könnte. Es ist einfach der ganz normale Lauf der Dinge, dass kreativ arbeiten, während sich in derselben 4-Zimmer-Wohnung Kinder aufhalten, die ganz normale Kinderbedürfnisse haben, also zum Beispiel ab und zu was essen wollen oder mal eine Frage haben zu ihren Hausaufgaben und so weiter, ist wahnsinnig schwierig. Also ich bekomme relativ wenig auf die Reihe.
Also das heißt, das sind vor allem diese Unterbrechungen oder sind es noch andere Faktoren?
Ja, natürlich sind es zum einen die Unterbrechungen und zum anderen ist es einfach so, dass ich zu viele Kanäle offen habe, wenn meine Kinder um mich sind. Und die habe ich auch so offen, auch wenn sie nicht um mich sind. Aber dann ist es leichter, diese Kanäle irgendwann zu schließen und sich wirklich auf die eine Sache zu konzentrieren über einen längeren Zeitraum, also länger als eine Viertelstunde am Stück. Und das funktioniert einfach im Moment. Das funktioniert einfach nicht. Also
ja.
Ich mache im Moment so ein bisschen Redaktionsarbeit, das heißt ich Redaktionsarbeit, nicht die Reaktionsarbeit. Redaktionsarbeit, und das geht ganz gut, weil da muss ich nur Texte redigieren von anderen Menschen und Bildunterschriften, Texten und so weiter. Das kann ich gut so machen, aber an meinem neuen Romanprojekt arbeiten, es geht, aber es ist echt wahnsinnig schwierig. Ich tue mich total schwer damit.
Also bei mir ist es so ähnlich, aber ich glaube sogar noch ein bisschen einfacher als bei dir. Meine Kinder sind 12 und 15 und ich muss sagen, also die letztendlich fast 13 und 16. Ich habe am Anfang der Einschränkungen vor allem unmittelbar wirklich Angst gehabt und auch so Mitgefühl, dass die Kinder sich ganz schrecklich langweilen oder dass ihnen die Decke auf den Kopf fallen könnte oder dass sie sich quälen könnten, wenn sie irgendwie keinen Zugang zu ihren Freundinnen und so weiter haben. Und ich muss sagen, ich war dann ganz dankbar, dass das so ein bisschen anders abgelaufen ist und die Kinder machen das total, total toll, jetzt ja wirklich seit letztendlich 10 Wochen oder noch länger. Aber also ich muss sagen, wenn ich mir das vorstelle, vor 10 Jahren oder so, also als die Kinder 2 und 5 waren, und wenn ich jetzt natürlich von KollegInnen höre, die mit Kindern arbeiten müssen und die ihre Kinder betreuen müssen, während sie versuchen, entweder journalistisch zu arbeiten oder akademisch oder Belletristik zu schreiben, also halt einfach wirklich das zu machen, worüber wir hier reden, es ist
quasi unmöglich.
Es ist unvorstellbar. Also ich muss auch wirklich sagen, also diese Vorstellung mit Kindern, die eigentlich jetzt nicht mehr, also die nicht mehr Babys sind, aber mit Kleinkindern und dann zu arbeiten, klar, also es gibt natürlich immer diese Möglichkeiten und das habe ich durchaus früher auch manchmal gemacht, dass ich tatsächlich mich abends nochmal hingesetzt habe.
Ja.
Da war ich aber auch Anfang, Mitte 30 oder ja selbst Ende 30. Das kann ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Ich sehe auch, also ich kann, es wäre unmöglich, unvorstellbar. Und ich kann das vor allem auch mit den, ja, mit den Kanälen verstehen. Wobei, ganz ehrlich gesagt, manchmal, es gibt so eine komische Phase in der Arbeit. Also ich habe zum Beispiel die ersten 30, 40, 50, ja, so 20, 30, 40 Seiten von Treue Seelen habe ich im Urlaub überarbeitet und dann auch weitergeschrieben, als wir in den Herbstferien auf Mallorca waren. Mhm. Ich glaube, vor 2 Jahren, also anderthalb Jahren. Und da war das immer morgens so, dass, also meine Tochter, die da, glaube ich, 10 war, und ich, wir sind so diejenigen, die immer als Erste aufwachen, mhm, vor allem im Urlaub. Wir sind eigentlich so die Frühaufsteher. Und dann war es halt so, dass wir morgens um 8, halb 9, 8 sind wir aufgewacht und sind ins Wohnzimmer gegangen und haben uns da sozusagen getroffen. Und sie hat dann auf dem Sofa gelegen und hatte die Beine so auf meinem Schoß und hat irgendwie Hörspiel über Kopfhörer gehört. Und ich habe so geschrieben mit sozusagen auf dem Schoß Laptop und ihre Füße. Aber irgendwie war das für mich ganz angenehm, weil so ein paar Kanäle durch ihre Gegenwart besetzt waren. Mhm. Und ich dadurch das Schreiben fast so ein bisschen nebenbei gemacht habe.
Mhm. Ja,
und,
okay.
Es waren so ein paar so Sachen, ich habe es dadurch nicht so ernst genommen und habe dadurch auch nicht so viel drüber nachgegrübelt. Also mein Freund Pat macht das oft so, was ich auch richtig bewundere, dass er, wenn er schreibt, der übersetzt und oder schreibt Sachtexte, aber auch wenn er Belletristik oder so schreibt, dass er letzte Mal CNN laufen, mhm, weil er meint, dass dann irgendwie so ein paar Prozent von seinem Gehirn irgendwie beschäftigt sind und dass man dann so ein bisschen mehr wie so ein Hintergrundrauschen so die Möglichkeit hat, das, was man macht, halt trotzdem zu machen, aber es nicht ganz so ernst zu nehmen. Das war einmal so ein Sweet Spot, wo mir das gelungen ist, mit Kind sozusagen diesen Effekt herzustellen, aber ansonsten ist es einfach so, ist genau wie du sagst, diese Kanäle, die Kinder, diese Aufmerksamkeit, die man dann für die Kinder offen hat, diese Kanäle, die man offen hat, die sind so wichtig und es ist so elementar, dass es mit dem Schreiben wirklich in dem Moment eigentlich überhaupt nicht klappt.
Ja, ich meine, deine Tochter war anwesend, aber hätte sie alle 5 Minuten dir irgendwas mitteilen wollen über das Hörspiel, das sie hört, dann wäre dir das wahrscheinlich auch nicht so gelungen, oder? Es war dann einfach quasi stille, arbeitsame Zweisamkeit. Das ist ja auch nochmal was anderes.
Das stimmt, wobei ich selbst das auf eine Art unter normalen Umständen oft sehr schwierig finde, weil ich das dann so, ich habe so das Gefühl, ich möchte mich dann auch, gerade wenn ich dabei bin, mir eine Geschichte auszudenken oder mich mit Figuren beschäftige oder so. Also es gibt manchmal so Momente, wo es mir dann auch gelingt, mich in meine eigene Welt zu begeben oder so. Ich finde es aber manchmal auch komisch, mich dann in so Gedankenwelten zu begeben, die mit meiner Familie und mit meinen Kindern überhaupt nichts zu tun haben. Und selbst wenn die mich dann nicht unterbrechen, finde ich es dann manchmal, also weiß ich nicht, irgendwie die erste Kussszene zwischen zwei Erwachsenen zu schreiben, während meine Tochter ihre Füße auf meinen Oberschenkel knien hat, ist einfach irgendwie komisch. Also ich will dann irgendwie auch will dann auch so eine räumliche Trennung oder wirklich so richtig so ein Break weg von der Familie haben. Und ich glaube, das ist halt auch das, klar, was halt in früheren Generationen, und manchmal liest man es ja heute noch in Danksagung hinten in Büchern, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, was halt so Großschriftsteller und Männerschriftsteller halt immer gebraucht haben und sich immer genommen haben, nämlich dass die Familie weg sein muss, wenn man schreibt. Und
ja,
dass
sie soll
das so
schon,
Bereiche sind.
Sie, ja. Sie soll schon gerne da und anwesend sein, aber im anderen Zimmer und leise. Also Familie haben sehr gerne, nur sie sich in selbstbestimmten Dosen zumuten.
Ja, absolut, klar. Wobei es, glaube ich, noch schöner ist, wenn du halt irgendwie, wenn du zwischen dem anderen Zimmer noch einen großen Flur und wo, am liebsten noch vielleicht noch eine Dienstbotenwohnung oder irgendwie sowas hast. Ja, klar, also genau. So dieses Thomas Mannsche, Vater darf nicht gestört werden. die grundsätzliche Schwierigkeit, die dahinter steht, die kann ich schon nachvollziehen. Und ich finde, es sind nicht nur die Kanäle der Aufmerksamkeit, die es schwierig machen, mit Kindern oder mit Familie zu schreiben, sondern eben auch so diese Kanäle der, ja.
Ja, der Sorge. Es, wie gesagt, es ist nicht nur, dass die Kinder irgendwas von mir wollen oder so, sondern es ist die Tatsache, dass der ganz normale Alltag sehr viel präsenter ist, als er das war. Wenn die halt einfach in die Schule gehen, dann weiß ich habe eine bestimmte Zeit am Tag, die ich, wenn ich gut bin und es schaffe, ja, wirklich nur für die Arbeit nutze. Da falte ich keine Wäsche, da denke ich nicht irgendwie, was muss noch eingekauft werden, sondern da kann ich das alles gut wegdrängen. Wenn die Kinder aber da sind, dann sind diese ganzen Überlegungen lassen sich viel, viel schlechter stummschalten. Das ist so, wie als sie noch klein waren und so schlecht geschlafen haben nachts, und die haben wirklich irre schlecht geschlafen, die sind wirklich alle anderthalb Stunden aufgewacht, über Jahre. Meine alle auch. Beide. Und ich hatte noch ganz lange danach einen so leichten Schlaf dadurch, dass ich wirklich aufgewacht bin, wenn die Nachbarn über uns nachts mal aufs Klo gegangen sind und da irgendeine Diele geknarzt hat, dann stand ich senkrecht im Bett. Und erst seit ich einfach konsequent mit Ohrstöpseln schlafe ich wieder richtig tief. Und im Grunde ist das, erinnert mich dieser Zustand, den ich jetzt habe, wieder an diese Zeit. Ich kann mich nicht gut in meinen Kopf versenken, weil viel zu viele andere Dinge bedacht werden müssen. Und ich bewundere das total. Ich hatte in der Journalistenschule eine Kollegin, die ist jetzt mittlerweile beim Spiegel. Wir haben da in so quasi Büros gesessen, alle zusammen. Und die konnte sich so konzentrieren, dass man die wirklich anfassen musste, damit die auf einen aufmerksam wird, wenn man irgendwas von ihr wollte. Also die konnte sich richtig so wegzoomen und schreiben. Und sowas zum Beispiel kann ich überhaupt nicht ohne Hilfsmittel. Ich habe auch erst seit relativ kurzer Zeit sehr gute Noise-Canceling-Kopfhörer.
Ja.
Und schon das hat mich echt weit nach vorne gebracht in den letzten Wochen, mir die einfach aufzuziehen und wie in so ein Schneckenhaus zu kriechen und alles andere ausblenden zu können. Sonst finde ich es schwer.
Auch tatsächlich, also die Noise-Canceling-Kopfhörer helfen bei dir, in Anführungszeichen helfen, gegen die Kinder tatsächlich, ja?
Ja, weil die sind ja, wie gesagt, die sind ja nicht mehr klein, die haben ja, die stürzen sich jetzt nicht mehr aus Versehen aus dem Fenster oder bringen sich gegenseitig um oder so. Wenn die dann was wollen, was wirklich so elementar ist, dass sie mich dafür brauchen, dann sorgen die schon dafür, dass ich ihre Aufmerksamkeit habe. Aber ich bekomme nicht jeden Pipifax, den die machen, mit.
Aber es ist ja trotzdem auch eigentlich so, dass du zum Beispiel mit dem Bücherschreiben erst angefangen hast, seitdem du Kinder hast, oder?
Ja, weil das erste Buch war so ein naives, was mache ich denn in der Elternzeit-Projekt? Da habe ich ja so viel Zeit. bei meinem ersten Kind. Da wusste ich es halt noch nicht besser. Und ich habe auch mit kleinen Kindern Bücher geschrieben, auch mit sehr kleinen Kindern Bücher geschrieben. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Also bei dem ersten und dem zweiten habe ich echt auch immer einen halben Nervenzusammenbruch gehabt danach, weil nicht schlafen und was mit Deadline abgeben müssen und so weiter. Das war hart, aber das waren Sachbücher, die wiederum in sich so viel fragmentierter waren, dass es möglich war, sich das einzuteilen in kleinere Portionen, und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wann wir uns das jeweils vorgestellt haben. Man könnte ja auch mal einen Roman schreiben. Und ich glaube, du warst so ein bisschen verwundert darüber, dass mir das erst so mit Ende 30 überhaupt in den Sinn gekommen ist.
Ja, ja.
Und ich glaube aber, dass es ganz klar damit zusammenhängt, dass ich in den letzten 10, 12 Jahren einfach so damit beschäftigt war, Kinder zu haben, dass mir der Gedanke einfach gar nicht gekommen ist, ich könnte das machen. Also ich muss vielleicht dazu sagen, meine Kinder haben natürlich einen Vater, mit dem ich mir ganz viel teile und der sehr da und am Start ist, und trotzdem wäre ich nicht auf die Idee gekommen.
Also ich bin natürlich, meine Rolle ist natürlich auch nicht vergleichbar, also anders gewesen als die meiner Frau, vor allem als die Kinder klein waren, jetzt ganz abgesehen von der Zeit, als die Kinder noch gestillt wurden oder so. Gut, wobei das immer nur ein halbes Jahr war bei uns. aber ich habe komischerweise, ich weiß auch nicht, also ich habe für mich wurde das mit dem Schreiben wirklich erst realistisch, als wir, als mein Sohn auf die Welt kam, also das erste Kind. Ich habe ja dann irgendwie damals mit Diana zusammen 3 Monate Elternzeit gemacht und habe dann danach gekündigt, weil ich irgendwie, als ich wiederkam in die Redaktion, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte zu arbeiten, weil ich wirklich, also in der Redaktion, weil ich irgendwie das so frei arbeiten und mit Kind einfach interessanter und schöner fand und weil es andere Gründe für mich gab, die gegen Arbeit in der Redaktion sprachen. Und ich bin dadurch aber, klar, sicherlich, weil es auch für mich, es war meine Rolle körperlich und mental war nicht deckungsgleich mit der einer Mutter. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass meine Zeit, die ich jetzt so habe, die ich auch für mich habe und so, dass die irgendwie kostbarer ist als vorher und dass ich die so ein bisschen, also vorher musste ich meine Zeit einfach nicht strukturieren und wir hatten halt diese typischen relativ frisch verliebtes Paar, beide berufstätig, hey, am Wochenende und wirklich so, wenn dann so das alles so völlig unstrukturiert so vor einem liegt und man macht so beknackte Sachen wie brunchen gehen oder geht in irgendein scheiß Museum oder sowas. Kannst aber auch alles lassen. Du kannst einfach im Bett liegen bleiben und so. Also da wäre für mich die Vorstellung gewesen, mich dann hinzusetzen und zu sagen, und weißt du was? Ich schreibe jetzt was. Jetzt schreibe ich was. Das wäre mir so absurd ja, vorgekommen. Ja, stimmt.
Nein, du hast total recht.
Aber als dann Robert geboren wurde, hatte ich so das Gefühl, da war es dann echt so, dass ich so dachte, Alter, pass mal auf. Also wir haben das damals immer so gemacht, ja, also ist auch egal, wie wir das gemacht haben. Jedenfalls manchmal taten sich so Fenster auf, wo ich dann so dachte, guck mal, du hast jetzt echt 2 Stunden gar nichts.
Ja.
Und dann plötzlich hatte ich so Bock, aus denen was Produktives zu machen und da war das für mich plötzlich, das hat überhaupt jetzt mit dem ganzen Corona-Thema und mit den Einschränkungen nichts zu tun. Ich muss aber sagen, dass auf der grundsätzlichen Ebene bei diesem Thema Schreiben mit Kindern mir die Existenz der Kinder geholfen hat, die wenigere Zeit, die mir verblieb, wie rede ich eigentlich, irgendwie sinnvoller zu strukturieren und zu nutzen. Und ja, weiß ich auch nicht. Vorher war mir das echt egal irgendwie.
Naja gut, vorher musste man ja auch nur irgendwie sich um sich selber sorgen. Natürlich ist das was.
Ja genau, anderes. Und ich hatte da schon immer auch Bock und dachte mal so, aber da habe ich natürlich auch mal gedacht, naja, ist schon recht anstrengend, irgendwas zu schreiben und das kann ich auch nächstes Wochenende machen. Und mit Kind weißt du dann halt, nee, du kannst es nächstes Wochenende halt auch nicht machen.
Ja.
Also du kannst es jetzt sozusagen nicht machen und nächstes Wochenende nicht. Also dann nutzt du vielleicht, ja. Aber trotzdem kann ich jeden und jede total verstehen, die das jetzt gerade auch, auch da war es ja, aber irgendwie selbst gestaltet und selbst gewählt und selbst strukturiert. Und das Schwierige an dieser eingeschränkten Zeit im Moment ist, glaube ich, eben auch, dass zusätzlich dazu, dass die Kinder so einfach ihre eigenen total freien, anarchischen, können wir ein Eis haben, Menschen sind, wie sie es sein sollen, kommt halt so dieses seltsame, so fremdbestimmte, es gibt keine Kita, es gibt Homeoffice, alles findet unter irgendwelchen diktierten Bedingungen statt und so weiter. Das ist so eine komische Mischung, die ich mir wirklich total schwer vorstelle. Ich könnte kein Wort jetzt schreiben mit kleinen Kindern. Ich würde mir nur Gedanken darüber machen, weiß ich auch nicht, warum das alles so ist, wie es ist und wie es jetzt weitergehen soll und so weiter und so fort. Ey.
Noch ein anderes Thema, was da ja auch mit reinspielt, ist zum Beispiel, wenn man jetzt bevor man tatsächlich einen Buchvertrag hat, muss man ja gerade in der Belletristik erstmal ganz schön in Vorleistung gehen. Das heißt, wenn man jetzt noch kein eingeführter Autor ist, so wie du, dann kriegt man ja nicht sofort irgendwie Geld hinterhergeschmissen, sondern man muss erstmal am besten das ganze Buch geschrieben haben, bevor irgendein Verlag möglicherweise denkt, oh ja, könnte man irgendwie vielleicht ein bisschen Geld für hinlegen. Also zumindest muss man schon mal einen ordentlichen Teil haben, vielleicht nicht das ganze Buch. Aber jetzt in meinem Fall waren es halt 150 Seiten, die ich erstmal vorweisen musste, bevor freundlicherweise mein toller Verlag gesagt hat, oh ja, das möchten wir gerne. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Regel, wenn man jetzt noch nicht 10 Bücher geschrieben hat. Na, jedenfalls hatte ich damals überlegt, okay, wie finanziere ich das? Also gibt es eine Möglichkeit, das quer zu finanzieren? Weil Geld verdienen muss ich ja trotzdem. jeden Monat sozusagen. Und wenn ich das nicht die ganze Zeit nur neben meiner normalen journalistischen Arbeit machen möchte, in den Tagen oder Stunden, die ich mir dann dafür so abknapse, was gibt es denn so an Fördermöglichkeiten? Es gibt ja alle möglichen Literaturstipendien und so weiter. Und es gibt unter www.literaturport.de sind diese ganzen Stipendien und so weiter aufgeführt für alle, die sich dafür interessieren. Und es gibt echt wahnsinnig viel, aber entweder es gibt eine ganz klare Altersbeschränkung, also es richtet sich dann sehr speziell an junge Autorinnen und Autoren bis maximal, keine Ahnung, 30, 35. Oder es ist verbunden mit einem Aufenthalt. Also dann bist du halt Stadtschreiber in, keine Ahnung, Oldenburg oder darfst dann 3 Monate in die Villa sowieso und da halt schreiben. Und das ist natürlich super, wenn man allein und ungebunden ist, aber nicht machbar, wenn man Familie hat. Es sei denn, man hat jemanden zu Hause, der sagt, klar kannst du 3 Monate Stadtschreiber in Oldenburg werden, wenn das dein...
Ja, aber das willst du ja auch
will
nicht.
Man ja nicht. Will nicht. Eben, ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Ich will nicht wochenlang getrennt sein von meiner Familie. Das würde mich, glaube ich, auch nicht produktiver machen. Ja, eigentlich würde man sich doch wünschen, die würden einem einfach das Geld überweisen. Und man müsste nicht noch in irgendeine Villa ziehen. Aber da ist es, wenn man Familie hat, ist man im Grunde raus aus diesem System.
Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Du hast aber total recht. Das ist, ich würde es mir sowieso, also ich, für mich kommt das sowieso nicht in Frage, 3 Monate irgendwo mich an, woanders aufzuhalten. Also habe ich auch irgendwie keinen. Abgesehen davon, dass wirklich Leute mit Kindern oder Menschen, die, kann ja auch sein, dass du pflegebedürftige Eltern hast und ein Buch schreiben willst oder so. Also es benachteiligt einfach auf krasse Art und Weise Menschen, die irgendeine Art von sozialer oder familiärer Verpflichtung haben. Und gleichzeitig ist es aber auch, finde ich, so eine völlig, es hat sowas von Erpressung und wohlwollender Inbesitznahme, finde ich auch. Du musst an unseren Ort kommen und also ich finde es völlig bizarr und jeder, der das macht, super, haut rein, ich finde es toll, aber ich finde die Vorstellung wirklich, ehrlich gesagt, komplett bizarr. 2 Wochen, okay, wunderbar, sehr schön, aber ach, ich weiß auch nicht so genau. Nee. Ja, du hast recht, aber ich meine, es ist ja auch klar, es hängt natürlich wahnsinnig viel an diesem ganzen Thema dran, also dieses Thema, was Elena Ferrante irgendwie thematisiert hat, so die Abwesenheit von Literatur und von ausführlicher Literatur und auch anspruchsvoller Literatur, die sich wirklich hauptsächlich in Küche und Kinderzimmer und Schlafzimmer abspielt und wo es auch wirklich in jedem Kapitel dann immer wieder auch darum geht, dass die Hauptfiguren kochen und die Kinder von der Schule abholen müssen und so weiter. Das ist ja auch wirklich so ein komplett blinder Fleck in der Literatur über viele, viele Jahrzehnte gewesen und finde ich in der Rezeption und in dem, was halt besprochen wird, immer noch. Ja. Also Nicole Seifert hat ja neulich mal dieses literarische Quartett aus den 80er, späten 80er Jahren über den ersten Roman von Marlene Strerowitz, wo es halt um diese Themen gibt und wo alle außer Sigrid Löffler sich halt eben auch darüber lustig machen, wie ereignislos und langweilig das ist, wenn das Leben von Müttern oder wenn ich es erweitern darf, von Eltern und von Hausfrauen, Hausmännern oder von Menschen, die einem normalen Leben nachgehen, im familiären Kontext beschrieben wird. Und es greift halt alles ineinander. Also es gibt die Bedingungen nicht, es werden die Bedingungen nicht unterstützt, damit Menschen es machen können. Und wenn sie es machen, dann kriegen sie auch noch irgendwie reingerieben. Und daran hat sich ja nicht viel geändert seitdem, wie unfassbar banal und uninteressant das alles ist.
Gibt es eigentlich, mir fällt jetzt einfach gerade kein Beispiel ein, aber gibt es bestimmt, gibt es Bücher, die sich mit, oder gibt es Romane, die sich mit Vaterschaft auseinandersetzen, ohne dass sozusagen der Hauptfokus auf der Abwesenheit eines Vaters liegt?
Also
dass Elternschaft im Zentrum eines Buches steht, das nicht per se ein Frauenbuch ist, in Anführungszeichen, oder das von einem Mann geschrieben ist. Fällt dir eins ein?
Naja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Bücher, die ich aber jetzt nicht aufzählen will, teilweise auch von nicht nur von Journalisten, sondern von Schriftstellern, die dann so von dem Wunder der Vaterschaft und von der Perspektivveränderung und die Welt in neuen Farben, in anderen Farben und dadurch auch von der eigenen Menschwerdung und von so einer Selbstüberhöhung handeln, also auch literarische Bücher. Da gab es vor allem so Anfang der 2000er so eine große Welle. Aber ansonsten, bevor ich Kinder hatte, habe ich das Buch, ich war früher großer Fan vom amerikanischen Autor Richard Ford. Mhm. Das bin ich inzwischen aus zahlreichen Gründen nicht mehr. Aber es gibt so eine Trilogie es sind mittlerweile noch mehr Bücher über den Sportreporter, ja, Frank Bascom, der dann da Immobilienmakler wird. Und dieses Buch Unabhängigkeitstag ist ja so eine Vater-Sohn-Geschichte, die sich, wo ich damals, bevor ich Kinder hatte, gedacht habe, wie liebevoll und gequält diese Geschichte von diesem Vater, der versucht, den Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen auf dieser Reise da zu der Baseball Hall of Fame und so weiter. Ich habe dann aber später nochmal in dieses Buch reingeguckt und habe dann irgendwie so gedacht, nein, das ist auch wieder nur so ein Buch, was auch wieder so eigentlich so diese völlige Unfähigkeit von Vätern und Männern mit ihrer eigenen Vaterschaft so in Kontakt, also einfach das nicht so als irgendwas Mystisches zu überhöhen, sondern einfach verdammt nochmal irgendwie ohne viel Federlesens für ihre Kinder da zu sein. Also nee, sorry, fällt mir nichts ein. Und ich habe gestern Abend, als ich wirklich so dachte, das ist ein schöner Abend, um einen mittelmäßigen Genrefilm zu gucken. Und mir ist dann wieder aufgefallen, wie wirklich in jedem Thriller, in jedem scheiß Science-Fiction-Film, egal ob das jetzt irgendwie Interstellar oder jede Krimiserie, es ist immer so, immer sind es diese Väter, oder ob man jetzt Emergency Room nochmal guckt, das sind immer so diese Väter, die sich eigentlich um ihr Kind kümmern sollten und dann müssen die Kinder halt irgendwie doch mitkommen auf die Polizeiwache oder dürfen den Snackautomaten vom Emergency Room irgendwie ausräumen, weil die Väter eine Herztransplantation machen oder einen Serienmörder jagen müssen oder ins Weltall fliegen müssen, um irgendwie ein Zeitparadoxon zu besiegen. Und denkst die ganze Scheiße, was soll das? Ey, kümmert euch doch einfach mal um die Kinder. Und mich kotzt es auf Sonne. Es ist so, ich beurteile das gar nicht moralisch, ist mir scheißegal, aber mich kotzt es einfach an, weil es ist so peinlich, weil es halt so viel einfacher ist, ins Weltall zu fliegen und da auf irgendeinem Mond gegen irgendeine Riesenwelle zu kämpfen, als sich einfach mal 4 oder 5 oder 6 Stunden am Tag um ein Kind zu kümmern. Ist einfach so.
Ja, nee, ich bin einfach total happy, dass ich dich jetzt zu diesem Rant provoziert habe.
Ja, und so eine Bücher gibt es nicht. Und ehrlich gesagt, also es ist, ich stand tatsächlich auch vor dem Problem, weil ich irgendwie gedacht habe, wäre es in meinem Buch nicht schön, wenn ich irgendwie die Väter oder den Vater, der da vorkomme, wenn ich den so beschreibe, dass der, ja, also dass es irgendwie mal so ein positives Vaterbild ist. Aber ehrlich gesagt, um einen 40-Jährigen im Jahr 1986, den jetzt irgendwie ein Anfang 40-jährigen Polizeibeamten Mitte der 80er Jahre der irgendwie seine eigenen Probleme hat, den jetzt noch als sehr präsenten und gegenwärtigen Vater von Zwillingen zu beschreiben, das wäre einfach leider total unrealistisch.
Naja, aber gewesen. Zum Beispiel ist doch schon interessant, dass die Tatsache, dass Danowski, also dein Kriminalkommissar in dem Film, dass die Tatsache, dass der eben kein gebrochener
das
Mann
ich,
ist.
Das
oder
da
so.
War, da habe ich es absichtlich versucht.
Ja, genau, aber Danowski ist der hat
das ist
Familie
30 Jahre später. Später und genau. Ja.
Lass mich doch einfach mal ausreden, dann weißt du auch, was ich sagen möchte. Die Tatsache, dass Danowski Familie hat und mit dieser Familie auch wirklich gerne Zeit verbringt und eben keine gebrochene, irgendwie einsame Gestalt ist, dass das aber auch immer so hervorgehoben wird, wenn Leute diesen Charakter beschreiben. Also es ist eben so, dass klar ist, das ist total außergewöhnlich. Ein Kriminalkommissar mit Familie, mit der auch gerne noch irgendwie zusammen ist.
Ja, was total, also ich glaube auch tatsächlich, dass da die Unterhaltungskultur, die Literatur und so weiter der Wirklichkeit sehr stark hinterherhinkt. Damit will ich jetzt nicht sagen, oh, wir haben irgendwie die große Revolution der tollen Väter und so weiter. Man merkt ja jetzt an den Diskussionen während der Einschränkungszeit, Gesundheit, meine Liebe.
Danke.
Man merkt ja an den Diskussionen, dass es in Wahrheit jetzt doch wieder den Schleier gerissen hat von der Tatsache, dass leider Väter sich sehr viel weniger zeitlich und inhaltlich engagieren und Männer in der Hausarbeit, als es sonst immer gerne so getan wird. Aber trotzdem muss ich halt einfach sagen, also ja, ich habe ja Danowski auch so ein bisschen an Beamten und tatsächlich auch an Polizeibeamten angelehnt, die ich kenne, und es ist jetzt irgendwie auch nicht so, also dass ein Vater aus meiner Generation gerne Zeit mit seinen Kindern verbringt oder sich zumindest verpflichtet fühlt, das zu tun und den Versuch unternimmt, das ja ist jetzt auch nicht mehr so, du hast recht, das wird immer so hervorgehoben, obwohl es eigentlich
total banal ist.
Ja. Aber ich finde halt wirklich, also ganz schlimm finde ich mittlerweile halt wirklich so, das, was ich selber noch gefeiert habe, bevor ich Vater wurde, finde ich halt wirklich so den Richard Ford 500 Seiten Roman, der geschiedene Vater macht mit seinem Sohn eine Reise zur Baseball Hall of Fame und versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen und es gelingt nicht. Danke, Sie haben eben 500 Seiten gelesen. Wow, es war so deep. Echt, sorry, ey, nee. Sag mal, nochmal ganz kurz, hier mal was anderes, weil das gehört ja irgendwie auch zum Thema Familie. Mhm. Ich find's ja aber auch, wie weiß ich, wie ich das jetzt sagen soll, konntest du schreiben mit deinen, habt ihr mal deine Eltern besucht und du musstest irgendwie noch schreiben? Kannst du dann schreiben, wenn deine Eltern in der Nähe waren? Ging das oder ist das was mit deiner Erfahrung gar nichts zu tun hat? Ich kann dir auch sagen, worauf ich hinaus will, weil ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe mit den Kindern. Da habe ich gedacht, naja, ich finde es auch nicht leicht. Ich habe ja mit meinem Vater so eine Kreuzfahrt gemacht, um für den ersten Danowski-Krimi zu recherchieren. Und also ich konnte zum Beispiel nicht, wir hatten eine Kabine zusammen und das war auch total nett, weil wir uns wirklich irgendwie auch auf die Art dann da so gut verstanden haben und mein Vater so einen lustigen Schlafrhythmus hat, der mich irgendwie amüsiert. Der ist dann nachts immer ganz lange wach und macht irgendwelche Sachen und irgendwie entsteht so eine Atmosphäre wie in so einem russischen Roman, wo die Leute nachts immer anfangen, so Briefe zu schreiben oder spazieren zu gehen oder irgendwie sowas. Aber ich konnte halt überhaupt nicht, ich wollte mir zwischendurch ganz viel so Notizen machen und auch schon so Szenen schreiben. Und ich musste wirklich immer auch so eine Stelle an der anderen Seite des Schiffes, also möglichst wirklich so 300 Meter entfernt, soweit es irgendwie ging. Und habe mich auch mal so ein bisschen versteckt, weil ich gemerkt habe, also mein Vater hat mich halt überhaupt nicht gestört, aber ich habe, was gar nicht ging, war, dass ich mich natürlich in seiner Gegenwart, und es ist bei meiner Mutter auch so, dass ich mich dann so kindlich wieder fühle. Und dann kann ich auch überhaupt nicht schreiben, weil ich mich dann so, weil ich merke, dass ich zum Schreiben doch so eine Illusion von Erwachsensein und von Selbstständigsein brauche, die ich immer so ein bisschen verliere, wenn meine Eltern in der Nähe sind. Verstehst du, was ich meine?
Doch, verstehe ich total. Ist mir, ich überlege gerade, doch, letztes Mal, doch, ich habe auch schon mal was geschrieben, als meine Eltern in der Nähe waren.
Es das ging mir nicht, ist komisch,
ging,
oder?
Ja, aber es ging mir aber nicht, es ging mir nicht.
Okay, okay.
Es ging mir nicht ganz so. Es ist eher so, dass zum Beispiel mein Vater gesagt hat, naja, aber also ich kann dann da auch noch mal ordentlich durchredigieren. Oh Gott. Und das habe ich aber verweigert. Da war ich relativ stolz auf mich, wow, dass ich gesagt habe, nee, im Nachhinein, ich meine, er ist ja jetzt gestorben. Und ich habe es ihm zwar vorher noch einmal ausgedruckt und gegeben und er hat einen ganzen Teil davon gelesen, aber ich glaube, dass das nicht mehr ganz geschafft hat. Und jetzt bereue ich es natürlich auf eine Art. Aber
ja, das kann ich total verstehen.
Ja, aber sie sind natürlich also immer total wild drauf, vorab gerne schon mal zu lesen. Und ich bei den Sachbüchern habe ich es gemacht und bin dann auch immer, es hat mich auch mal sehr nervös gemacht. Schon weil meine Kommasetzung echt fragwürdig ist und ich sowas dann natürlich auch immer drüber krieg. Aber ja.
Also bei aller Liebe für deinen Vater, den ich leider nicht kenne, aber du weißt, sehr geschätzt habe aus der Ferne, aber trotzdem bei diesem Satz eben hat sich mir, haben sich mir wirklich buchstäblich die Nackenhaare aufgestellt, ja, weil ich weiß auch nicht, ich habe natürlich mir selber auch in dem Moment vorgestellt, mein Vater oder meine Mutter würde so einen Satz sagen und ach, ich weiß auch nicht, es ist so schwierig, finde ich, weil das schon auch so, erwachsen werden und älter werden ist ja nicht nur so ein Abnabeln, sondern ich finde eben auch so dieser Bereich, den man sich so erobert von den eigenen Eltern bei aller Liebe und dieses Leben, was man jenseits und diesseits von ihnen aufbaut und was auch zum großen Teil dann einfach von ihnen getrennt sein muss. Und gerade der Text, um es mal so zu verallgemeinern, ist für mich halt wirklich so ein Bereich, den ich wirklich für mich haben möchte. Und die Vorstellung, dass meine Eltern da reinkommen und da unter das Sofa gucken und die Bettdecke glatt ziehen und so, oh, ich krieg wirklich, läuft echt. Oh Mann, ey.
Vielleicht ist es auch das, was mich dann am Ende davon abhält, wirklich juicy Sex-Szenen zu schreiben. Dass ich immer denke, meine Eltern werden das lesen. Und ich weiß nicht, ob ich das gut aushalte, den Gedanken.
Okay.
Hast du dir noch nie darüber Gedanken gemacht? Ist das jetzt gerade das erste Mal, dass du dir darüber Gedanken machst? Und
ja, doch schon, aber das ist mir egal. Also ich habe ja schon auch so ein paar Sachen, wo ich jetzt sagen würde, och, aber das ist mir wurscht, das müssen die aushalten.
Ja klar, okay. Auch außer, ich glaube, meine Eltern sind da viel weniger verklemmt als ich, ehrlich gesagt. Aushalten tun sie es, aber...
Ja, du hast recht, da denke ich, habe ich mir eher gedacht, das muss ich aushalten.
Ja, eben, ich muss es aushalten, genau.
Soll ich mal gucken, um jetzt, wer hier angerufen hat?
Ja, genau, hat jemand angerufen auf der Sexy und Bodenständig Hotline?
Naja, ich bin sicher, dass jemand angerufen hat.
Schön,
und
schön, schön.
Dann sagen wir, wir gehen der Sache jetzt mal auf den Grund.
Hallo, ich heiße Anastasia. Ich habe erstens total Lust auf die Tasse und zweitens habe ich eine Frage. Und zwar schreibe ich im Moment an meinem ersten Buch und lerne dabei sehr, sehr viel. Eine Frage begleitet mich aber sehr intensiv. Und zwar, wie viel muss ich denn schreiben? Wie viele Seiten müssen das sein, damit es ein Buch wird? Wie viele Zeichen? Immer wenn ich das google oder jemand auch frage, kommt immer die Antwort, ja, kommt drauf an. Worauf kommt es an? Und ihr habt ja nun schon einiges veröffentlicht und vielleicht könnt ihr darüber einfach mal erzählen, wie viele Seiten müssen es sein, wie viele dürfen es sein, damit es dann ein einigermaßen gut gefülltes Sachbuch über mein sehr intensives, aber schönes Leben werden kann. Ich freue mich. Dankeschön. Ciao.
Du, wir können, Moment, ich freue mich, dass Anastasia angerufen hat.
Ich freue mich auch total.
Ja, ich hatte, das war, glaube ich, eine der letzten Sachen, die ich noch gemacht habe in diesem Jahr, im Februar, dass ich bei Anastasia war und wir uns unterhalten haben und das war toll.
Ja, in ihrem Podcast, Anastasia Umbrick, und der ist besonders schön, der Podcast, so oder so, aber die Folge mit dir ist ganz besonders schön.
Oh, du bist zu sweet, wie immer.
Und ich sag das, würde das nicht über jeden Podcast sagen, in dem du potenziellerweise
auf bist auch der Einzige.
Ja, ich leihe dich nicht so gerne aus. Aber in diesem Fall habe ich es gerne getan, weil Anastasia so bezaubernd ist. Und die Frage finde ich interessant und gut. Es ist nämlich tatsächlich,
die Frage ist super.
Gibt es dazu einiges zu sagen? Nämlich, also ich glaube, wie diese sogenannten Manuskript-Normseiten sind wie lang? 30 Zeilen a 60 Anschläge, ne?
Ja.
Ist eine Manuskript-Normseite, glaube ich. Und ich glaube, wie lang das ist, das kommt immer darauf an. Das ist ja nur, also entscheidend ist es für den Buchpreis hinterher. Aber ich würde sagen, so 200 Seiten ist eine gute Zahl.
Also ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das erste Buch, was ich jemals geschrieben habe, war ein Sachbuch, was in so einem Sachbuchprogramm bei Wunderlich, einem Rowohlt-Imprint, erschienen ist. Und es gab so einen Standardvertrag und ich glaube, das ist ziemlich genau, wir haben sozusagen nichts besprochen, aber es gab einfach so einen Standardvertrag und da stand drin 256 Seiten. Und es ist so eine Zahl, die widerspricht mir, die relativ oft, auch wenn man so guckt bei Amazon und ein Buch ist, wird vorangekündigt und es ist irgendwie ein Sachbuch oder so. Also, dass es so eine krumme Zahl ist, hat immer mit dieser Druckbogen, die muss immer durch 4 oder durch 16 teilbar sein. Ich hoffe, das rechnet jetzt niemand nach. Aber 256 höre ich ganz oft.
Und ich glaube,
dass man sich wirklich 250 Manuskriptseiten, wenn man ohne Ansage ein Sachbuch schreibt, ist es, glaube ich, wirklich eine gute, Da kann keiner sagen, oh, das ist aber zu kurz. Bei 200 würden vielleicht Leute erstmal denken, naja, weiß ich nicht.
Aber 200 kann man noch, da kann man noch ein bisschen aufblasen bei 200. Also genau. Es wird nicht unter 200 sein, sagen wir mal so.
Ja.
Es sei denn, es ist ausgemacht, dass man ein längeres Essay schreibt oder so, dann.
Genau. Ich hatte nur aus meiner Erfahrung sagen, ich schreibe jetzt gerade diesen Depressions-Essay, der wird wirklich, da steht im Vertrag 120 Seiten und in der Vorankündigung 160. Da machen die ja auch immer noch Sachen mit der Typografie, die wir uns nicht trauen beim Schreiben, nämlich große Schrift. Aber ich kenne das halt nur wirklich aus dieser einen Erfahrung. Sachbuch ohne genaue Absprache ist erstmal 250 Seiten über den Daumen gepeilt, aber plus minus wie viele, da ist natürlich plus minus 10-20%, klar, kein Problem. Und wie du sagst, also 250 Seiten mal 1800 Zeichen, ja. Normseite.
Machst du, wenn du schreibst, hast du eine Manuskript-Normseite, in die
ich
du füllst?
Ja.
Ich zum Beispiel nicht. Ich mache das immer, aber dann spiele ich immer mit den Schriftarten rum, um mich selbst ein bisschen zu bescheißen und zu motivieren und dann verrutscht es immer. Ich habe jetzt auch, als ich abgegeben habe, hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass es doch deutlich weniger Seiten sein werden, als in der Vorschau angekündigt ist. War dann aber gar nicht so, hat genau hingehauen. Ich habe immer Angst, dass es zu kurz ist, dass ich zu wenig schreibe. Ich weiß nicht, Anastasia, ob deine Angst ist, dass du zu viel schreiben könntest. Ich weiß nicht, ob es nach oben irgendwie eine fest definierte Grenze gibt, aber das ergibt sich ja dann immer auch so ein bisschen aus der Geschichte. Ich freue mich jedenfalls sehr auf dein Buch.
Ja, ich mich auch. Absolut. Und Anastasia sich auf die Tasse.
Ja. Und auf die Tasse und auf, es gibt auch noch ein paar Aufkleber dazu, weil Anastasia war diejenige, die geil gesagt hat, ey, könnt ihr nicht mal Aufkleber drucken.
Ach echt, also Anastasia, das war.
Genau, es gibt eine Tasse und es gibt ein paar Sticker noch dazu.
Ja, danke für die schöne Idee. Pass mal auf, wir sind jetzt hier gerade wieder rausgeflogen aus der Mailbox, weil die das nicht gewöhnt ist, dass Leute so lange Pausen beim Abhören machen. Aber hier kommt die nächste.
Hallo ihr zwei, hier ist Margarete, also Stukowski. Ich wollte auch mal wieder jemandem auf eine Mailbox sprechen. Nee, stimmt nicht, ich hasse das, wie alle hasse ich das auch, aber für euch mache ich das. Ich wollte sagen, dass ich euren Podcast sehr liebe. Das habe ich euch auch schon gesagt, aber jetzt ist es auch mal auf Band. Und ich finde es sehr gut, dass ihr das jetzt öfter macht. Das erleuchtet mein Herz. Und wollte auch anregen, ein Thema, und zwar Kolumnen. Also das ist jetzt ein bisschen naheliegend, wenn ich das sage, aber ihr habt doch beide schon 3 Millionen Kolumnen geschrieben und aber in dem Podcast noch nicht drüber geredet, und ich würde gern was darüber hören. Also Themen finden, Stil finden, mit Reaktionen umgehen oder nicht umgehen, alles hassen und hinschmeißen wollen, doch weitermachen und so. Und wie das so bei euch ist oder war. Und dann wollte ich noch fragen, was war das Absurdeste oder Lustigste, was ihr innerhalb von eurem beruflichen Tun je von der Steuer abgesetzt habt? Das sind meine Fragen. Ja. Tschüss.
Geil.
Oh, wie schön. Mann, ich freue mich, wenn ich mir vor ein paar Jahren mal hätte träumen lassen, dass Margrethe Stokowski bei unserem Podcast anruft.
Ja, ich bin auch so ein bisschen,
ich weiß auch nicht,
starstruck.
Hätte ich, glaube ich, gesagt, ich mache nichts mehr, ey.
Das ist jetzt auch so ein bisschen, wie wenn Boris Becker uns fragen würde, hey, wollt ihr nicht mal ein bisschen was über Tennis erzählen? Wenn wir
ja, gewagter Vergleich, aber es stimmt, ja. Trotzdem, lass uns doch nächstes Mal mal über, wollen wir nächstes Mal über Kolumnen und über Kolumnen und über journalistisches Schreiben sprechen, oder ist
ja
das dir gar nicht so recht, weil du die ganze Welt hinter dir lassen?
nee, doch sehr, sehr gerne. Also ich schreibe zwar im Moment keine Kolumne, aber es ist mir trotzdem noch, Freuden und Nöte, die damit verbunden sind, sind mir noch sehr präsent. Insofern sehr gerne.
Ja, cool,
gerne.
Lass uns das machen. Das ist auch toll. Das finde ich toll. Und wir wollten es sowieso machen. Es gab ja schon mal einen Mystery-Anruf, in dem das auch angeregt wurde. Lass uns doch das nächste Mal drüber reden. Was war das Absurdeste, was du je von der Steuer abgesetzt hast?
Das Lustigste war das Datenpaket, das ich bei unserem Podcast Host gebucht habe, bei Podigy.
Ja.
Das hat den Namen, Moment, irgendwas wie Bettgeflüster oder irgendwie sowas. Also es hat so einen total absurden Namen, dieses Datenpackage. Jedenfalls, es klingt total nach Porno. Und als ich das, und das habe ich keine Ahnung, es kostet halt irgendwie ein paar Euros im Jahr, und das habe ich mit eingereicht, und da hat mich meine Steuerfrau angerufen und mich gebeten, doch nochmal genauer darzulegen, worum es sich da handelt. Und ich glaube, Bettgeflüster heißt, ich muss noch mal genau gucken. Aber
oh, wie schön, Bettgeflüster. Ist es nicht so ein, das war, glaube ich, der Lieblingsfilm von mit Doris Derry und Rock Hudson von meiner Mutter. Doris Derry, weil mir war das Absurdeste, das kann ich ganz klar sagen, weil es noch gar nicht lange her ist, es war nämlich in der Steuer 2018, war das Ravensburger Puzzle mit Softclick Technology, Serie Deutschland, Koblenz, deutsches Eck.
Und da hat, wie hast du das von der Steuer abgesetzt?
Du, das kann ich dir ganz genau sagen. Da hat auch die Steuerberaterin hat so einen gelben Zettel rangebracht. Warum ich das in Fachliteratur abgelegt habe. Und dann konnte ich ihr sehr schön das Kapitel über Puzzeln, entweder die Kolumne über Puzzeln oder das Kapitel über Puzzeln aus meinem Buch, eins von beiden habe ich ihr als Screenshot geschickt. Und dann war das in Ordnung, liebe Alena. So.
Super. Weißt du, was mein Problem ist? Dass ich immer, ich habe solche Angst vor all diesen Sachen, und jede Finanzamtskorrespondenz löst bei mir echt immer so eine halbe Panikattacke aus, dass ich nicht besonders mutig bin, wenn es darum geht, Dinge von der Steuer abzusetzen, weil ich immer Angst habe vor nach.
Das geht mir auch so, aber da habe ich natürlich wirklich dir gegenüber, zumindest bei mir ist eher das Problem, dass ich bei der Steuerprüfung dann Angst hätte, die ganzen Unterlagen nicht mehr zu finden,
ja,
weil ich so ein
genau
schlechtes Ablagesystem habe. Aber tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich viel zu wenig dann absetze, weil zum Beispiel Ich hätte ja theoretisch jede Pizzazunge, die ich jemals bei der Firma Ditch gegessen habe, hätte ich absetzen können, weil ich darüber 10 Seiten in meinem Buch geschrieben und das auf ungefähr 5, 6, 7, 8 oder 9 Lesungen vorgetragen habe, wo ich natürlich die Honorare alle versteuert habe. Also warum hätte ich nicht wenigstens die Pizzazunge pikant absetzen sollen?
Ja.
Ich kann es dir genau sagen, warum, weil ich mir verdammt bescheuert vorgekommen wäre, wenn ich in dem Moment, wo ich erstens die Frage soll das warm mit Ja bitte beantwortet habe, noch gesagt hätte und eine Quittung für über 2,70 Euro für die Pizzazunge pikant.
Ja, so geht es mir auch, dass ich manchmal mir dann so ein bisschen kleinlich vorkomme.
Ja, das
so
ist das, ja, genau.
Ja,
genau,
das natürlich bescheuert ist, richtig. Weil also ich meine, wer, wenn ich das Finanzamt hätte, einen Sinn für Kleinlichkeiten, aber…
Ja.
Gut, so ist es.
Oh, es ist schön. Ich freue mich so, dass Anastasia und Margarete angerufen haben. Es ist einfach bester Tag heute.
Absolut. Und Margarete, du kriegst natürlich auch eine Tasse und Sticker.
Gut, meine Liebe. Es war sehr, sehr schön, dich zu sehen. Und wir sehen uns nächste Woche, denn wir gehen tatsächlich auf eine beruflich bedingte Schreibreise mit Physical Distancing und allem. Und ich freue mich wahnsinnig drauf.
Genauso ist es. Tschüss, Till.
Tschüss, Alena. Bis bald.